Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Wir sprechen über das Wochenende in Lahti. Da war nämlich sehr viel geboten. Männlein und Weiblein sind in Finnland gesprungen. Wir haben 4 Wettbewerbe gesehen mit doch durchaus überraschenden Ergebnissen. All das dröseln wir jetzt ganz in Ruhe auf. Wir, das bin ich, Tobias Ruf, und in der anderen Leitung ist mein geschätzter Kollege Luis Holuch. Hi, Luis.
Hallo, lieber Tobi.
Jo, die Standardfrage. Wie hat es dir gefallen, das Wochenende in Lahti?
Ich finde, Lahti muss man ja eh immer so ein bisschen gesondert bewerten, weil man weiß, dass die Hechtsuppe da gerne mal vertreten ist. Hat auch lange nicht mehr in der Flugshow. Ja, ja. Deswegen klammere ich das so ein bisschen aus. Abseits davon würde ich sagen, eine 7 von 10. Das war jetzt mal wieder ein Wochenende nach ein bisschen längerer Zeit, wo ich sage, hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ich mag die Schanze auch einfach, weil es ein bisschen was anderes ist. Auch cool zum Zuschauen. Von daher bin ich grundsätzlich erstmal damit einverstanden. Ich kenne dich ja als Lahti-Skeptiker. Jetzt bin ich gespannt um deine Meinung.
Ja, also wenn man den Parameter Hechtsuppe, er gehört halt leider dazu. So, und der macht es dann tatsächlich immer. Und das ist mein einziger Grund, Lahti-Skeptiker zu sein, ist die Hechtsuppe. Ja, also ist der Wind. Und deswegen gehe aber mit dir schon auch mit. Ich fand es dieses Mal, ja, es war natürlich mühsam an manchen Stellen, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam. Also ich fand es vom Programm her auch tatsächlich cool, dass ein Teamspringen dann so mittendrin liegt. Das finde ich eh immer gut. Und auch die Dramaturgie hat mir sehr gut gefallen, weil wir reden ja jetzt schon seit einigen Wochen drüber, dass wir gefühlt immer irgendwie in der gleichen, also ich bin jetzt gezielt bei den Herren, dass wir gezielt so ein bisschen in der gleichen Suppe immer schwimmen. Und das war an diesem Wochenende dann schon auch anders, weil wir da tatsächlich interessante Wendungen gesehen haben. Wir haben ein super interessantes Podium, wie ich finde, am Sonntag gesehen. Dann Teamspringen sprechen wir auch drüber. Also, dass Norwegen in dieser Saison ein Teamspringen gewinnt, du weißt, ich gebe gerne mal mutige Tipps ab, aber da hätte selbst ich gesagt, so, nee, Leute, das spielt's nicht. Und deswegen, alles in allem, gehe ich bei der 7 mit. Aber wenn die Standardergebnisse rausgekommen wären, wäre ich tendenziell eher bei einer 5 gewesen, weil es, wie gesagt, doch, finde ich, schon relativ mühsam ist. Jetzt haben wir ein bisschen die Herren angedeutet, über die wollen wir gleich genauer sprechen. Wir fangen heute mit den Damen an. Jetzt, vielleicht hätte ich doch eher eine 6 von 10 geben sollen, weil man fährt die Damen dahin, lässt sie einen springen machen, dann sagt man Dankeschön, das war's am Freitag, damit ist das Wochenende streng genommen, ist es ja gar kein Wochenende, ist für euch dann wieder vorbei. Ist der Zeitplan zu eng gestrickt? Also diese Lahti, in Lahti finden ja Langlauf statt, nordische Kombination. Es ist natürlich ein sehr straffer Zeitplan, aber da hätte es doch auf jeden Fall noch einen Slot zumindest für ein weiteres Springen eigentlich geben können, müssen, sollen. Wie siehst du's?
Ja, also bin ich natürlich grundsätzlich absolut bei dir. Jetzt, als du das so geschildert hast, hat mich sofort an deine Kritik erinnert, die du ja gerne bei Olympia übst, dass du sagst, die Frauen haben da ihren einen Wettkampf gehabt, jetzt bevor 2022, und die sind gefühlt gar nicht Teil des Programms. Mhm. So war es jetzt in Lahti auch. Und vielleicht hätte man es einfach an einen anderen Zeitpunkt legen sollen. Es war ja ursprünglich auch anders geplant, auch das hatten wir ja schon in der Sendung besprochen. Was die Sache natürlich nochmal verschlimmert hat. Ich fand jetzt zum Beispiel, Freitagnachmittag waren ja jetzt auch nicht viele Zuschauer da zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn die Frauen da gewesen wären, weil da hätten sie zumindest ein Top-Resultat gesehen von ihrer Landsfrau. Aber ja, ist natürlich echt ein bisschen schade. Man hat es auch bei den Springerinnen durchgehört, dass sie gesagt haben, ja, schön, dass wir da sein durften, aber ja, so wirklich Teil des Ganzen waren sie leider.
Ja, man war da, aber irgendwie war man dann tatsächlich auch nicht da. Aber das ist natürlich schon auch Ein Wettbewerb, über den wir vielleicht noch sprechen könnten, denn es hat sich in Sachen Gesamtweltcup schon auch wieder was getan. Da ist die Geschichte tatsächlich noch nicht auserzählt. Kommen wir erstmal zum Ergebnis. Nika Krishna gewinnt, das auch tatsächlich mit einer wirklich souveränen Vorstellung. Also sie hat uns da ganz tolle Flüge gezeigt. Erste nach dem ersten Durchgang hat das dann auch bestätigt mit ja wirklich wirklich beeindruckenden tollen Sprüngen. Wir haben Schanzenrekorde ohne Ende gesehen. Also gefühlt jedes vierte Wort in der Übertragung. Ich habe es bei deinen Kollegen bei Eurosport dann auch verfolgt. Jedes dritte, vierte Wort war Schanzenrekord. So. Ja, also früh um 9 da nebenbei Frühstück zubereitet, den Hund versorgt, die Gerti muss ja auch essen so. Und dann bin ich ab und zu mal in die Küche und Fernseher wird dann laut gedreht. Ich dachte, Mensch, habe gesagt, oh, Schanzenrekord, ich muss schnell ins Wohnzimmer. Gut, wieder in die Küche. Ich dachte, jetzt schon wieder Schanzenrekord. Leute, will doch hier in Ruhe nur mal ein Frühstück zubereiten. Und deswegen, ja, kurzer Exkurs, also sehr hochwertiger Wettbewerb, den eben Nika Krishna für sich entscheidet. 7,6 Punkte vor Jacqueline Seifritzberger. Eva Pinkelnick wird Dritte, schon 14,3 Punkte zurück. So, jetzt jonglieren wir mit vielen Schanzenrekorden. Ist das der Indikator dafür, dass, so wie ich es empfunden habe, wir einen qualitativ hochwertigen Wettkampf gesehen haben?
Würde ich schon sagen, ja. Also es hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass es am Morgen noch relativ ruhig war, was die Bedingungen angeht. Das macht die Sache natürlich insgesamt einfacher für die Jury. Ich finde auch, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, nachdem wir das erste Mal auf der Großschanze in Lahti waren, das ist eigentlich so die perfekte Schanzengröße für das Feld im Frauenskispringen aktuell. Da merkst du einfach, natürlich ist das Profil ein bisschen was anderes und man braucht da ein bisschen, um sich drauf einzustellen, aber so die Sprungweiten, das passt einfach und es würfelt die Sache auch nicht zu weit auseinander. Und nö, hat schon echt Spaß gemacht zu gucken. Also im Großen und Ganzen echt ein schöner Wettkampf. Für mich und für andere sicherlich auch so der einzige Wermutstropfen, dass die Frau, die ja mit den Schanzenrekorden angefangen hat, nämlich am Donnerstagabend, Erin Maria Quandal, es nicht mal in den zweiten Durchgang geschafft hat, weil die hatten, glaube ich, alle auf dem Zettel für ein Podium zumindest dann
Ja,
am Freitagmorgen.
die hat's komplett nach dem Schanzentisch hast du sofort gemerkt, so wow, das sah teilweise echt auch gefährlich aus und das auf Nummer, musste sie auf Nummer sicher gehen
Ja.
und hat das Ding im Endeffekt frühzeitig abgebrochen. Ja, guter Punkt. Sie hätte da mit Sicherheit eine gewichtige Rolle spielen können. Gut, schauen wir es uns mal an. Über Nika Krishna haben wir jetzt schon gesprochen. Sehr starker, souveräner Auftritt. Sie zeigt uns schon punktuell auch immer, was sie drauf hat. Kriegt es konstant im Endeffekt in dieser Saison nicht hin. Frau Krishna, ich hatte sie als Gesamtweltcup-Siegerin getippt. Solche Leistungen konstant wäre es was geworden. Das wird sie aber nicht mehr. Jacqueline Seifritzberger weiterhin echt krass. Wie stabil sie inzwischen auch ist. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen, wie sie im Endeffekt anfängt, sich oben reinzuspringen. Bleibt dabei, mental voll da, auf allen Schanzen gefühlt, kommt sie gerade auch mit ihrem System einfach zurecht, funktioniert. Und deswegen steht sie hier wieder auf dem Podest. Eva Pinkelnick. So, die wird Dritte, Nika Preuz wird Zehnte, Yuki Ito, die auch schon noch mitmischt, rein theoretisch im Kampf um den Gesamtweltcup, wird Vierte. Jetzt ist es eine Situation, dass wir im Endeffekt aus der 200-Punkte-Range raus sind. Du wirst es, 100 Punkte gibt es für einen Weltcupsieg und diese Range, da ist sie jetzt schon draußen. Sie kommt der Nika Preuz immer näher. Hast du das Gefühl, dass bei, also Eva Pinkelnick, super easy, super locker. Du merkst einfach, sie hat mega viel Spaß am Skispringen. Sie steht auch da unten und hat sich gefreut. Ach, die Seifritzberger jetzt, heute hat es tatsächlich verdient, dass sie besser ist als ich. So, klar ist, sportlichen Ehrgeiz hat sie, ja. Das eine muss ja nicht automatisch heißen, aber sie ist nicht so verkrampft und verbissen, sondern steht da unten ganz locker, entspannt. Sie hat natürlich den Gesamtweltcup auch schon gewonnen. Ihr alle kennt auch die Geschichte des Saisonstarts, dass sie am Anfang nicht mit dabei war. Das löst natürlich auch einen Druck, weil du kannst dann im Endeffekt sagen, ja, okay,
Ist eh gelaufen,
Ich
ne?
glaube nicht, dass sie zurückgekommen ist und sich gedacht hat, so,
Nee, nein.
ich gehe jetzt hier volle Attacke Gesamtweltcup. Never
Never.
ever. Und sie halt auf der einen Seite, die den Titel schon hat, die extrem viel Erfahrung hat, die super locker ist, die voll im Flow drin ist, ist bei Nika Preuss, fängt sie das Denken an. Glaubst du, dass sie so ein bisschen, ah, der Cleansee hat gesagt, Arne, der spürt deinen Atem, ja, der Tevez,
Ja.
ist Eva Pinkelnick der Arne und Nika Preuss der Tevez? Cleansee, sag was.
Ja, Cleansea ist gar nicht so einfach zum Beantworten. Ich sag's mal so, um das wirklich zu diagnostizieren, ist mir dafür jetzt ein Wettkampf auf dieser speziellen Schanze zu wenig.
Ja.
Aber wenn du mich natürlich nach dem Donnerstag gefragt hättest, wo Nika Preuss mit Ach und Krach nur die Quali geschafft hat,
Ja.
dann wäre ich skeptischer gewesen als jetzt nach dem Einzelspringen. Mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, ich glaube, sie haben sich das schon schön ausgemalt, dass Nika Preuss am 21. März zu Hause diese Kristallkugel in Empfang nimmt. Ich will aber nicht ausschließen, dass denen das noch so ein bisschen auf die Füße fällt, dieses Event. Ich glaube schon, dass es noch dramatisch wird.
Mhm,
Das auf jeden Fall.
bring ich sogar Uli Hoeneß rein. The trend is your friend. Du willst es
Ja,
nicht
okay.
von einem Wettkampf abhängig machen, aber also the trend is your friend. Pff, der spricht halt echt für Pinkelnick, gell?
Wenn wir jetzt die letzten drei Wettkämpfe nehmen, seitdem wir aus dieser Pause sind, ja, definitiv. Und es sind halt noch 7 Springen und da ist diese Range von jetzt 174 Punkten, die zwischen den beiden Athletinnen liegt, halt was man definitiv aufholen kann. Bin gespannt, wie das Feld sich dann bei der Raw Air gestaltet, weil üblicherweise ist es da ja so, dass so die schwächeren Springerinnen sich so nach und nach rausnehmen und dann sagen, okay, sie fühlen sich auf Großschanzen nicht so wohl. Und dann werden die Felder kleiner, sprich die Abstände untereinander auch. Aber ich finde das unglaublich schwer zu prognostizieren, in welche Richtung das jetzt geht.
Ja, wir haben auch eine Frage von da draußen bekommen. Welche Rolle könnte das Schiefliegen spielen? Also wenn wir jetzt das Head-to-Head nehmen, Preuß, Pinkelnick, wen siehst du stärker im Schiefliegen?
Boah, das ist auch unmöglich zu beantworten, weil die eine ist letztes Jahr mitgeflogen, hat sich da so Stück für Stück rangetastet. Man hatte so dann am Sonntag im zweiten Durchgang so das Gefühl, sie hat die Schanze jetzt geknackt. Und da ist dann die Frage, wie schnell gelingt es Nika Preuss? Weil ich glaube schon, dass sie von ihrem Sprungstil her ganz gut auf diese Schanze passt. Die
Okay.
Frage ist, wie schnell findet sie da rein? Und dadurch, dass es zwei Wettkämpfe sind, kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, bis zum Sonntag dann zu brauchen, da irgendwie reinzukommen.
Ja, hat Lahti aber nicht so schon ein bisschen auch Flugschanzen, Charakter ein bisschen?
Also am ehesten würde ich noch sagen, wie vielleicht der Kulm. Also mit
Ja.
Vikersund hat die Schanze nichts
Okay.
gemeinsam. Gar nicht.
Okay.
Ja.
Gut. Also, ist eine spekulative Geschichte. Siehst du Yuki Ito noch drinnen? Ich meine, dass die schief liegen kann, wissen wir. Sie ist jetzt nicht so weit weg.
Die müsste mal wieder ein Springen gewinnen, finde
Ja,
ich. Also
stimmt.
davon bringt sie halt zu wenig. Und auch Podiumsplätze sind ja jetzt eher die Ausnahme, gerade in 2024.
Ja,
Deswegen glaube ich,
ja,
dass die sich vielleicht sogar eher nach hinten orientieren muss auf Jacqueline Seifritzberger.
ja, guter Punkt. Weil boah, lass es mich kurz überschlagen, 230 Punkte sind es knapp. 229 sogar, wenn ich richtig gerechnet habe, die sie hinter
Ja.
Nika Preuß liegt, um die aufzuholen. Musst du halt die Big. Da brauchst du die Big Points. Ohne die holst du es nicht mehr auf. Ja.
Und Preots braucht öfter so 10. Plätze wie jetzt am Freitag.
Ja, die möchte ich gar nicht mal ausschließen, aber selbst Ito bräuchte natürlich die Hunderter.
Ja.
Und
Und
die.
von denen hat sie jetzt im Saisonverlauf, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, 2 Stück. Ist immer noch eine tolle Saison, die sie springt, aber ich glaube,
Absolut, absolut.
um da noch mal ganz vorne einzugreifen, reicht es, glaube ich, nicht.
Gut. Dann schauen wir auf Local Hero Jenny Rautionau. Fünfter Platz. Gut fürs finnische Skispringen. Auch sie zeigt uns regelmäßig, dass sie im Endeffekt sich da echt oben gut etabliert und reingesprungen hat.
Und dafür, dass sie die Schanze eigentlich gar nicht so gerne mag, ist sie wirklich hervorragend gesprungen am Freitag. Also, ich glaube, wenn sie sich vor der Saison so die Saison hätte malen können, dann hat sie gesagt, ja, Top 12 im Gesamtweltcup mal auf mindestens ein Podium wäre schön und Top 6 in der Raw Air. Zwei von den drei Dingen hat sie schon ziemlich sicher in der Tasche und Raw Air liegt ihr, glaube ich, auch ganz gut, allein weil Lillehammer nicht dabei ist, wo sie nicht so gerne ist. Ich glaube, von der können wir uns noch ein bisschen was erwarten. Und auch sie war ja letzte Saison schon Skifliegen. Ich würde mal behaupten, sie ist dieses Jahr in einer noch besseren Form. Könnte auch da für sie ganz gut werden.
Genau, Raw Air steht ja vor der Tür. Warten wir ab, ob sie da auch das dritte Ziel erreichen kann. Ja, Deutschland. 11. Katharina Schmidt, 12. Selina Freitag, Luisa Görlich, 16. Juliane Seifert, 25. Pia Lilian Kübler holt einen Weltcup-Punkt als 30. Es ist konstant inkonstant. So würde ich es mal formulieren. Also das einzig Konstante ist, dass wir im Endeffekt nicht wissen, es gibt Ausschläge nach oben, es ist aber nicht stabil. Also kann mir keiner erzählen.
Ja, du brauchst ja nur Quali- und Wettkampfergebnis miteinander vergleichen. Da hatte das Quali-Ergebnis wirklich Hoffnung geweckt, dass du zwei, wenn nicht sogar drei unter die besten fünf kriegst, vielleicht oder die besten zehn, eine vielleicht noch mit Glück irgendwie aufs Podium. Und das haben sie dann im Wettkampf halt leider nicht ganz halten können. Ja, also ich finde, die einzige, die wirklich konstante Sprünge abruft, ist Selina Freitag. Also da hast du wenige Ausschläge sowohl nach oben als auch nach unten. Aber dann ist es am Ende nicht sie selber, die entscheidet, wo es hingeht, sondern die Konkurrenz. Und das war in der letzten Saison halt leider noch ein bisschen anders.
Da wird sie sich nicht denken, oh, ich liefere konstante Sprünge ab, das ist ja cool.
Ja.
Ja, wird sie im Endeffekt nicht mit zufrieden sein. Bleibt ein Dauerthema. Schau mal, was in der Raw Air möglich ist. Ich meine, die Saison, die ist eh schon in den Binsen, wie man so schön sagt. Also
Ja.
da ist selbst mit einer guten Raw Air nichts mehr groß zu retten. Von
Ja,
daher,
das,
ja.
ja.
Es ist der vierte Platz in der Nationenwertung. Kann perspektivisch sogar noch der sechste Platz werden, also Norwegen und Kanada. Kanada ist super nah dran, ja, mit ihren zwei Leutchen an Deutschland. Also das wäre schon wirklich krass, wenn im Endeffekt Abigail Strait und Alexandra Lutit, die deutsche Mannschaft, die im letzten Jahr Weltmeister wurde, die Nummer eins der Welt sind wir. Haben sie gesungen. So,
Ja.
und jetzt stell dir vor, die zwei Kanadierinnen schlagen im Endeffekt dieses ganze Team. Das wäre schon echt krass.
Ja, vor allem, weil Abigail Strait ja jetzt die letzten fünf Springen auch
Die wären
verpasst
schon
hat.
vorbei. Die wären schon
Ja,
vorbei eigentlich, gell?
die wären definitiv schon vorbei. Ich finde, du hast es gesagt, die Saison ist eigentlich gelaufen. Das einzige Ziel, was du jetzt wirklich noch haben musst, ist, dass du nicht nur eine Athletin zum Skifliegen
Ja.
kriegst. Das ist ja jetzt der Stand der Dinge. Ich sehe es auch nicht, dass Selina Freitag jetzt in den vier Springen, die es bis zum Skifliegen noch hat, unter die besten 15 im Gesamtweltcup kommt. Dann muss sie aber zumindest in die Top 15 der Raw-Erwertung kriegen, weil darüber gibt es nochmal fünf Plätze zu vergeben, das Maximum. Ich glaube, das hat sie drauf. Ich finde, es wäre auch schön, sie da zu sehen beim Skifliegen, weil sie letztes Jahr auch dabei war. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Es trudelt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen aus, auch wenn man das ja nicht gerne hat oder nicht gerne hört auch.
Ja, okay, gut. Sie ist 18. im Gesamtweltcup. Es sind 73 Punkte, die auf Platz 15, da steht gerade Lisa Eder, fehlen. Ja, wenn wir vorhin über Big Points bei Ito gesprochen haben, mit Platz 13, 16, 19. Das sind halt alles andere als Big Points, gell?
Und die holt die Lisa Eder halt auch. Das kommt halt
Ja,
mit dazu. Die sind
genau.
eigentlich, sind die ziemlich pari, wenn sie so unterwegs sind. Und Ja, das wird nicht definitiv nicht einfach. Vor allem jetzt hast du eine Erin Maria Quandal, die zurück ist, weil ich glaube, das können wir jetzt als Streichresultat verbuchen. Die wird bei der Raw definitiv besser abschneiden als jetzt in Lahti. Und auch Abigail Strait ist jetzt gerade noch rechtzeitig fit geworden, die man natürlich auch immer unter die besten 10 rechnen muss. Und da die Plätze werden nicht verfügbarer.
Ja, hast du schön gesagt. So, switch mal rüber zu den Männern. Adlerin der Woche küren wir dann ganz am Ende der Sendung. Schauen rüber zu den Männern. Natürlich selbstredend auch in Lahti unterwegs gewesen. Fangen wir Freitag an. Lovro Kos gewinnt dieses Weltcup-Springen vor Andreas Wellinger und Ryoyo Kobayashi. Also, ich muss echt sagen, Lovro Kos. Klar, wir wissen, Angela Niszek ist jetzt schon längere Zeit raus, aber dieser Lovro Kos ist der beste Slowene in der Gesamtwertung. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten, selbst wenn Laniszek noch dabei gewesen wäre. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er vor Kos stehen würde oder zumindest wären sie auf ähnlichem Niveau. Der hat eine echte Weiterentwicklung hingelegt, auch was die Konstanz angeht. Es ist noch nicht 100% konstant, also zu den dreien da oben, die mit ganz wenigen Ausnahmen sonst eigentlich immer abliefern, fehlt es noch ein bisschen, aber auf der Konstanzleiter ist er schon eine Stufe nach oben gegangen und zeigt uns gute Sprünge.
Ja, das kann man für die Saison mal auf jeden Fall festhalten. Ich finde jetzt das Wochenende von ihm irgendwie seltsam, weil er fängt am Freitag so gut an, gewinnt dieses
Ja.
Springen auch verdient. Und dann im Teamspringen läuft es irgendwie nicht. Und dann kann er sich aber im Gegensatz zu dem Teamkollegen, über den wir ja auch gleich noch sprechen, am Sonntag dann auch nicht befreien und wird nur 24. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Es ist wichtig für die Slowenen, dass sie so einen noch heranbringen, weil ein sehr konstanter Mann hört jetzt am Ende der Saison auf, den du nicht mal so ohne weiteres irgendwie ersetzen kannst. Und da tut es echt gut, so jemanden wie Kos zu haben, der auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen anpassungsfähiger auf verschiedene Schanzentypen ist, weil ja, jetzt außer ihm hätten sie jetzt an dem Wochenende nicht so viele andere Aktien gehabt, die das Springen da irgendwie hätten prägen können.
Absolut. Andy Wellinger, weiter gut, weiter stabil. Über die Deutschen will ich gleich noch, wenn wir über das Teamspringen reden, ein bisschen sprechen. Dritter wird jetzt dann Ryoyo Kobayashi. Und der macht im Gesamtweltcup viele Punkte gut, weil ich sehe auf Platz 49, habe auch den Sprung gesehen, den Stefan Kraft. Also der hat schon echt richtig Pech gehabt. Also erklärst du aus deiner Sicht, aber klar kann mal ein schlechter Sprung, der hat natürlich auch nicht alles gepasst und so weiter,
Ja.
aber es war echt ungünstig für ihn. Also sorry, der
Ja.
steht da auf Platz 49. Nee, bitter gelaufen, ne?
Ja, absolut. Es ist halt ein Springen, so wie es jetzt in den letzten Wochen halt wirklich öfter vorgekommen ist, dass du das eigentlich nicht mehr gucken kannst, ohne dass du permanent einen Windmonitor neben dir hast, weil du sonst gar nicht einordnen kannst, was da eigentlich passiert. Und sein Fall war natürlich echt gravierend, weil er halt wirklich erst. Ja, ganz optimal war der Sprung oben nichts, hat er ja selber auch eingeräumt. Er springt oben raus, versucht eigentlich so seinen üblichen Flow zu etablieren, aber er findet halt nichts vor im ersten Moment und wird dann auch noch verblasen. Das ist halt wirklich, ja, in Österreich würde man, glaube ich, sagen, eine Melange, die nicht wirklich gut schmeckt, ja.
Na, die Melange hat ihm tatsächlich nicht getaugt. Insgesamt ja, tatsächlich dann in Summe ein Wochenende, das man so von ihm natürlich anders kennt. Gut, Platz 2 im Teamsprengen ist natürlich völlig in Ordnung. Da hat er aber auch nicht restlos überzeugt und geglänzt. Und dann ist es, lass mich nachschauen, Platz 8 am Sonntag. Ist es auch nicht seine Schanze? Weiß ich
Ja,
nicht.
sonst wäre er da 2017 nicht Weltmeister geworden.
Eben. Ja, gut, aber
Also.
du kennst ja das Phänomen Innsbruck, wo es dann immer heißt, Schicksalsberg der Deutschen, und ein Karl Geiger hat seine Schwierigkeiten ohne Ende. Der hat da auch eine Silbermedaille geholt. Es war halt vielleicht da ein Tag, wo sich mal alles ausgegangen ist. Aber diese Erfahrungswerte jetzt über die Jahre hinweg, wenn ich jetzt Geiger und Innsbruck zum Beispiel nehme, lässt mich nicht drauf schließen, dass das die Lieblingsschanze von Karl Geiger ist. Passt Kraft zu Lahti. Passt Lahti zu Kraft.
Doch, also ich habe es mir jetzt gerade nebenbei aufgemacht, wenn ich mir anschaue, wie viele Podiumsplätze der da. Ich sehe da ganz wenige zweistellige Resultate überhaupt.
Okay.
Ne? Also das mal definitiv nicht. Und ja, vielleicht hat er den Jan Hörl-Fluch an diesem Wochenende so ein bisschen übernommen. Sonst haben wir immer über den gesprochen, der da die Watschen vom Wind gekriegt hat. Der ist jetzt an dem Wochenende ganz gut weggekommen, habe ich so gehört.
Ja, hast du richtig gehört. Der ist nämlich Fünfter, Zweiter und dann Erster geworden. Also da haben sie mal so ein bisschen die Rollen getauscht. Ich finde es jetzt auch nicht einen dramatischen Beinbruch im Gesamtweltcup. Es sind 196 Punkte, die Stefan Kraft noch vor Ryoyo Kobayashi liegt, der Thema Big Points einfach auch zu wenige Siege hat, die es eigentlich für ein gelbes Trikot bedarf. Ja,
der Plural stimmt ja in dem Kontext schon
nicht. Er hat nur einen, ja.
Also, ich sag mal so, wenn er das Ding nur mit einem Sieg tatsächlich drehen soll, dann müssen wir wirklich mal in den Geschichtsbüchern nachschauen, ob es das schon mal gab. Also bei der Masse an Einzelspringen, die wir haben, sowieso nicht. Also das wird es nicht gegeben haben. Aber wie es halt so ist, der Mann ist halt wahnsinnig konstant. Also ich habe an dem Wochenende nicht einen schlechten Sprung von dem gesehen. Wir haben ja sehr viele Sprünge gesehen an dem Wochenende. So gesehen, also diese Stabilität, die der hat, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. So manche, die hatten sie zu Beginn und sind dann irgendwann eingebrochen und jetzt irgendwie gefühlt völlig weg vom Fenster, und der springt gefühlt seit Tag 1 mal mindestens ums Podium in jedem Wettkampf. Ja. Und das ist schon bemerkenswert.
Voll. Also er soll's, wenn man das auf so eine Art und Weise gewinnen würde, hätte ich es aber noch viel cooler gefunden, dass er ohne Weltcup-Sieg den Gesamtweltcup holt. Das wäre natürlich geil.
Also das hat es, glaube ich, noch nie gegeben.
Nein,
der ohne Sieg Saison gewinnt, never.
Da müssen wir nicht nachschauen. Ich glaube, das können wir auf Freestyle aber beantworten. Das hat es nicht gegeben.
Das wäre dann der Kobayashi-Effekt. Das wäre das Gegenteil vom Odermatt-Effekt, könnte man sagen,
ja, oder? Genau, ja, richtig. Der gewinnt nämlich alles. Okay, anderes Thema. Aber wie gesagt, 196 Punkte sind es noch. Stefan Kraft ist ein hervorragender Skiflieger, wie wir natürlich nicht erst seit dem Kulm wissen. Und wenn alles zusammenkommt, kann so etwas passieren. Ansonsten ist aber Stefan Kraft weiter konstant und ist natürlich der Top-Favorit, wenn es dann um das gelbe Trikot geht. So, jetzt sehe ich schon hier am Freitag, sehe ich 1, 2, 3 Norweger in den Top 10. Am Sonntag, das zweite Einzelspringen. Auch hier, okay, ist es im Endeffekt nur in Anführungsstrichen Johan André Forfang. Aber alle anderen sind deutlich weiter oben, als das noch vor wenigen Wochen der Fall war. Und dann natürlich der Knaller schlechthin. Norwegen gewinnt das Teamspringen am Samstag. Johan André Forfang, Halvor Egner Granerud, Christopher Eriksen, Sundal, Marius Lindvik. Jetzt wollen wir ja hier diese persönliche Note, haben wir ja letzte Woche mit Andi Schuler schon drüber gesprochen, dass wir das eigentlich nicht in Ordnung finden, dass jetzt so auf Alex Stöckl gefühlt irgendwie so draufgehauen wird und er in einem ganz schlechten Licht hier erscheint. Bleiben wir bei der fachlichen, analytischen Note. Da muss man halt tatsächlich leider sagen, seit Stöckl da nicht mehr mit dabei ist, ist dieses Team nicht wiederzuerkennen.
Das ist also wirklich frappierend,
Das scheint echt ein massives Problem gewesen zu sein.
Mhm. Ja, also ich meine, das kann man jetzt sehr, sehr schlecht widerlegen, weil wenn man sich die Punkteausbeute mit Stöckl vor Ort und ohne Stöckl vor Ort anguckt, dann ist auch da der Trend der Friends der Norweger, wenn er nicht dabei ist.
Das sind wir
Also das finde ich wirklich schon krass, dass sie sich davor irgendwie scheinbar nicht davon von dieser Personalie irgendwie lösen konnten, sondern dass sie das so gehemmt hat. Und ich meine, es wäre vielleicht gerade am Sonntag wäre sogar noch mehr drin gewesen, weil wenn du das Halbzeitergebnis nimmst, da war Robert Johansson plötzlich Vierter, der in der Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat. Dachte so, was ist jetzt, funktioniert es bei dem auch noch? Das ist wirklich, ja, also fast schon irgendwie unerklärlich, aber es irgendwie spricht es dann doch auch ironischerweise für sich irgendwo.
Es spricht total für sich. Irgendwas hat diese Mannschaft gehemmt und dieser Knoten ist jetzt gelöst. Und ja, ich meine, Robert Johansson, sinnbildlicher geht es ja im Endeffekt nicht. Nie berücksichtigt worden, überhaupt keine Rolle mehr gespielt, kommt zurück und die Ergebnisse, die er geliefert hat, die musste halt auch erstmal abliefern. Ja, also nur in Anführungsstrichen ein 20. und ein 15. Platz. Aber das aus der Kalten im Endeffekt raus, ohne dass du im Weltcup überhaupt eine große Rolle gespielt hast, das ist echt super bemerkenswert. Also ja, und auch die Masse einfach und wie selbstverständlich es wieder wirkt, dass sie ihre Systeme abrufen. Sie gewinnen. Also, sorry, Leute, das ist
Ja.
völlig utopisch, hätte ich das für nicht möglich gehalten, dass sie vor Österreich, vor Deutschland, okay, man muss natürlich an der Stelle schon auch sagen, in diesem Teamspringen, was immer eine slowenische, österreichische Angelegenheit eigentlich war, haben die Slowenen mal komplett ausgelassen. Also das
Ja.
war eine saubere Watschen. Das ist schon eine Blamage. Also da sprechen wir nicht mehr über eine Watschen, weil bei allem Respekt, wenn sich hinter Finnland da landen und Japan mit unserem Flugsaurier Noriaki Kasai auch vor Slowenien ist, boah, das ist eine echte Blamage. Ja,
Ja, aber da merkst du, was dem Team halt auch fehlt, wenn Timi Seitz und Angela Nischek nicht da sind. Da muss dann halt ein
voll.
Jacques Mogel mitspringen. Und ich finde, der hat es für seine Verhältnisse noch ordentlich gemacht. Aber wenn du halt wirklich nur Peter Preotz als erfahrenes Schlachtross da irgendwie hast, der aktuell, ja, keine Ahnung, das ist ja der beste Peter Preotz seit 2016, den wir aktuell haben.
Naja,
Auch ein
voll.
Phänomen, der Typ.
Ja.
Ja, wirst halt durchgereicht und kämpfst mit den Amerikanern um Platz 7.
Ja,
Für die ist
verrückt.
es ein super Ergebnis, weil gerade in einem Viererteam ist es nicht selbstverständlich, dass die es da ins Finale schaffen.
Absolut.
Aber unterm Strich also gerade der Tag war bei den Slowenen gut, jenseits von Gut und Böse, wirklich. Und den Sonntag rettet auch nur Peter Preutz mit seinem zweiten Platz, weil ansonsten ist auch da wenig zu bejubeln gewesen für die.
Jo, absolut. Können wir so festhalten. So, jetzt haben wir die Frage zum deutschen Team, die wir hier bekommen haben von Greta. Denkt ihr, die Deutschen sind jetzt raus aus ihrem Formtief? War das nur ein Ausreißer? Also, ich glaube, dass wir das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen müssen. Wenn wir den Parameter erste Saison bis zur Vierschanzentournee, wenn wir das als Parameter nehmen, dann sind sie natürlich nicht draußen aus dem vermeintlichen Formtief. Aber das war so außergewöhnlich gut, was sie in dieser ersten Saisonphase gezeigt haben, dass wir das eigentlich nicht als Maßstab nehmen und setzen können. Ich finde, dass sich die Dinge gerade so ein bisschen einpendeln, dass wir nicht mehr die großen Schwankungen sehen. Vereinzelt natürlich schon, ja. Kann auch einem Stefan Kraft passieren, haben wir drüber gesprochen. Aber diese Hierarchie, Wellinger, klare Nummer eins. Dahinter hast du eine Gruppe, die besteht aus Paschke, Laie, Raimund, die an guten Tagen schon da Richtung Top Ten und so weiter, wie es ja Pius jetzt auch gezeigt hat, reingehen können. Oder ein Philipp Raimund, der dann sogar mal aufs Treppchen gesprungen ist in den USA. Auch ein Stefan Laie hat Top-Ergebnisse schon geliefert, die an einem schlechten Tag aber dann halt sich um Platz 15, 20 auch einpendeln. Das ist so für mich das zweite Segment. Und dahinter ist ein Segment, zu dem Karl Geiger definitiv gehört. Er kommt überhaupt nicht mehr klar. Wir hatten ja die Hoffnung mit Lahti, dass er diese Schanze mag und dass er da im Endeffekt wieder Selbstvertrauen tanken kann. Selbstvertrauen tanken, das sieht natürlich ganz, ganz anders aus. Mit Ach und Krach in den zweiten Durchgang gekommen, im ersten Einzelspringen, 27. glaube ich. Also total unwesentliche Rolle. Und dann kommt er am Sonntag nicht in den zweiten Durchgang. Und auch ein Team ohne Karl Geiger und das völlig berechtigt, wenn man nach Leistungsprinzip geht, ist halt seit Jahren eigentlich auch undenkbar gewesen. Also in diesem Bereich gehört er halt zu dieser dritten Gruppe dazu, wo ich dann auch einen, wo ich dann auch unsere Wechselkandidaten mit reinnehme, also Felix Hoffmann auf der einen Seite, Konstantin Schmid zeigt immer wieder ganz gute Ansätze, er nutzt die Chancen aber tatsächlich auch nicht so, wie man sich's erhofft hat. Denk an die Vierschanzentournee zurück. Da war er in Garmisch ja echt, hat man gedacht, so cool. Er hat die Chance bekommen, er nutzt sie, ja. Aber das sind jetzt halt die Dinge, wenn er da wieder konstant im Endeffekt mit dazugehören will und nicht nur dieser sechste Startplatz, den er sich selbst erspringt sein will, sondern perspektivisch in Richtung konstant im Team mit dabei zu sein, ist es leider auch zu wenig.
Ja, wobei ich jetzt finde, an dem Wochenende konnte auch nicht so wahnsinnig viel dafür, vor allem am Sonntag, weil er da wirklich eine gute Ausgangsposition hatte nach dem ersten Durchgang. Da war er 13. und hätte er genau so einen Sprung abgerufen im zweiten, beziehungsweise was er ja auch gemacht hat, aber hätte einfach die Bedingungen dazu gehabt, ja, wäre das Ergebnis nochmal deutlich besser gewesen als jetzt Rang 27. Ich finde, da ist er unter Wert geschlagen worden. Und bei Karl Geiger, hast du richtig gesagt, ja, da hat wird die Hoffnung, dass es mit Lahti nochmal wird. Das ist gar nicht aufgegangen. Also ist gefühlt so der einzige Deutsche, der aktuell sich kein Selbstvertrauen durch irgendwas holen kann oder konnte, jetzt an den letzten Wochenenden. Und da müssen sie sich, glaube ich, mal austauschen und fragen, wie sinnhaft ist es denn, ihn da mitzuschleifen. Ich formuliere das jetzt mal bewusst so ein bisschen überspitzt. Oder sagt man nicht, ey, du, wir geben dir eine Woche, nimm dich mal raus und guck, ob du irgendwie anderweitig wieder zurechtkommst. Andererseits, ich habe mir jetzt mal das Reglement für die Raw Air durchgelesen. Es ist ja doch ein ganzer Aal, den man sich da durchlesen muss. Und demnach ist es ja dann so, dass nur noch die besten 50 der Gesamtwertung ab Oslo überhaupt weiterreisen dürfen. Das heißt, wenn er Oslo verpasst, verpasst er auch automatisch Trondheim und Vikersund. Dann wird aus einem Wochenende plötzlich zwei Wochenenden Pause.
Also die 50 der Raw Air Wertung.
Genau, ja.
Ja, nicht ja. Der Gesamtwertung, nicht das.
Deswegen
das da Miss.
Ja. Deswegen ist das auch was man sich, glaube ich, gut überlegen muss. Also, ja, schwierig, ganz schwierige Situation. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir uns total einig, was so die Situation in der deutschen Mannschaft angeht. Wie gesagt, ist jetzt auch ein Wochenende, was man schwierig wirklich als handfeste Größe nehmen kann. Dafür war es einfach zu wechselhaft von den Bedingungen her. Aber ich glaube,
ja.
Wir liegen nicht allzu verkehrt damit.
Wir haben die Regale richtig, richtig einsortiert und eingeräumt. So, schauen wir rüber nach Österreich. Jan Hörl hat endlich mal die Bedingungen, die er braucht, um das, was er wirklich auch kann, in Ergebnisse umzumünzen. Ganz starkes Wochenende, dass er in Summe auch gesprungen ist. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ah ja, der hat natürlich auch Glück mit Bedingungen hier und da und so weiter. Nee, der ist einfach gut gesprungen. So kann man festhalten und hatte so oft Pech in dieser Saison. Dieses Mal hat er kein Pech gehabt und ja, Fünfter am Freitag, dann Zweiter natürlich mit dem Team. Da war er in seiner Gruppe extrem stark unterwegs. Also diesen zweiten Platz, da hat er schon auch einen großen Anteil dran. Und dann am Sonntag ist es ihm aufgegangen und da gewinnt er vor Peter Preutz und Alexander Schnitzschol. Erstes Podium für Polen. Hast du es noch für möglich gehalten?
Ja, ich war zwar schlecht in Mathe, aber mir wurden immer gesagt, dass eines der wenigen Gesetze der Mathematik ist, dass Serien irgendwann reißen automatisch. So, das habe ich dann für ihn irgendwo so ein bisschen gehofft und ich habe mich sehr mit ihm mitgefreut, dass es dann tatsächlich mal gereicht hat, weil ich finde, der Knackpunkt war ja sonst immer, er war nach dem ersten Durchgang vorne, also mal ja, mindestens
genau.
Auf
genau.
Podiumsplatz und jetzt hat er es halt auch wirklich mal ins Ziel gebracht. Er ist dann nicht irgendwie eingebrochen und das im zarten Alter von jetzt bald 30 Jahren. Nee, fand ich wirklich cool. Also das hat mich wirklich sehr für ihn gefreut, weil du auch merkst, bei den Polen, da tut sich was. Es ist Bewegung drin, sie sind weiterhin wahnsinnig akribisch und haken die Saison nicht irgendwie ab. Zumindest was ihre Sprünge angeht. Was ich dann ein bisschen schade fand, ist, dass dann hinterher rauskam, dass Piotr Jura und Kamil Stoch die ja beide im ersten Durchgang ausgeschieden waren, dass die schon gar nicht mehr an der Schanze waren, als er diesen Erfolg geholt hat. Das fand ich
Ja.
ein bisschen schade.
Ja,
Wird ihm auch
das.
nicht gerecht, weil er ist der beste Pole der Saison. So.
Ja, total, total. Also der Azubi hat den dreien von der Tankstelle da den Rang abgelaufen in dieser
Ja.
Saison. Ja, und
Ja.
um in unserem beliebten Bild zu bleiben. Aber ich spüre auch schon diesen Ehrgeiz, finde ich den, der wird ganz gut transportiert. Sie stecken nicht auf und bleiben dran und wollen und tun und machen und dass dieses ganze Team dadurch jetzt im Endeffekt belohnt wird, ist eine sehr coole Geschichte, die wir aus Lahti auf jeden Fall mitnehmen können. Ich bin von den Österreichern, wo ich bleiben wollte, eigentlich ein bisschen abgedriftet. Jan fragt, ist die Regel noch so, dass der Schanzenrekord von den Noten abhängt und nicht vom Bild? Was meint er mit Bild?
Ja, also quasi, ob es beim Schanzenrekord mehr oder weniger Videobeweis gibt.
Ach so.
Also wenn sich herausstellt, dass der Springer den Schnee doch berührt haben sollte, die Kampfrichter das aber nicht so gesehen haben. Aber die Regel ist nach wie vor, es zählen die Kampfrichternoten. Also jetzt in dem Fall geht es ja, glaube ich, um den Sprung am, Gott, zu viele Sprünge, am Freitag, die 136 Meter.
Ja.
Wo er ja eine 11er und eine 12er Note bekommen hat, sonst aber
Ja.
15 und 15,5. Also das wäre das Schanzenrekord gewesen, hätte das gezählt, ja, weil der Sprung nicht als gestürzt gewertet worden wäre, unterm Strich.
Alles klar. Okay, cool. Danke dafür. Dann nächste Frage. Macht Manuel Fettner noch weiter? Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe nicht gehört, dass er irgendwie andeutet und sagt, nö, nach der Saison ist Schluss. Er ist voll konkurrenzfähig, hat total Spaß am Skispringen, macht es wirklich gut. Also ich sehe keinen Grund, warum er jetzt im Endeffekt aufhören soll. Eine junge Freundin hat er auch. Ich glaube, dass das schon auch, die auch Skispringerin ist, die Lisa Eder. Also, das
Ja.
ist ja alles ein Gesamtpaket, das schon eigentlich dafür spricht, dass er weitermacht. Die Frage können wir natürlich nicht beantworten, ja, aber ich sehe keine Tendenz, keine Hinweise darauf, dass er jetzt nach der Saison sagt, es ist Schluss. Dürft nie vergessen, steht jetzt eine WM an, dann stehen Olympische Spiele in Europa vor der Tür. Das ist für viele aus dieser Generation, die in Pyeongchang in Südkorea waren, dann diese ganz komischen Spiele in Peking. Also ich glaube, wer gesund ist, wer noch Bock auf den Sport hat, der will das schon noch mal mitnehmen.
Ja.
Olympische Spiele vor der Haustür, ja, gefühlt. Also das, denke ich, ist durchaus möglich.
Ja, ich glaube, also nach diesen Spielen wird es eine, ja,
Ja,
man kann ja nicht
voll.
von einer Welle sprechen, sondern von einem Rücktrittstsunami könnten wir da quasi von
Ja,
ausgehen.
ja,
Das wird
ja.
mit Sicherheit passieren, aber der Fettner hat aktuell so eine riesen Gaudi an seinem Sport. Es wirkt ja auch gefühlt, wirkt es ja relativ mühelos. Es gibt ja Springer, die in ein gewisses Alter kommen, bei denen hast du so das Gefühl, boah, die müssen sich jedes Top-Resultat hart erarbeiten. Erinnert euch zurück an die letzte Saison von Severin Freund, wo er auch immer gesagt hat, boah, es ist echt zart und ich muss echt kämpfen. Und das Gefühl hast du bei Manuel Fettner halt wirklich gar nicht. Er ist aktuell 1, 2, 3, viertbester Österreicher im Gesamtweltcup. Immer noch. Und er lächelt dann auch mal drüber hinweg, dass er jetzt in einem Teamspringen mal nicht berücksichtigt wird. Da übrigens Chapeau an Stefan Embacher, was der für ein Wochenende wieder abgeliefert
Ja.
hat. Sehr beeindruckend. Könnte ja gefühlt der Sohn vom Tetti sein. Das ist auch irgendwie krass.
Das wäre auch biologisch möglich.
Das, ne? Also. Ja, ich glaube auch, dass das ist ja so ein Typ, der tut einem Team ja auch einfach ziemlich gut, so von seinem Charakter her. Deswegen, also klar, macht man sich ab einem gewissen Alter irgendwo Gedanken. Das wird bei ihm auch nicht anders sein. Aber ey, wenn du jetzt eine Pro- und Kontraliste machst, dann ist ja klar, welche Seite da gewinnt.
Absolut. Genau. Jetzt fragt die Heidrun, wieso darf Jonas Schuster nicht im Weltcup mitspringen? Ja, Andreas Wiethölzl@ösv.at. Ja.
Ja.
Ich glaube, also Du hast gerade einen guten Punkt gebracht, dass Manuel Fettner viertbester Österreicher in der Gesamtwertung ist. Er liegt aber auf Platz 10. Hervorragende Platzierung. Und da wissen wir schon im Endeffekt, wo der Hase so ein bisschen langläuft. Dieses Team ist halt extrem stark, gut und breit aufgestellt. So. Und man gibt jetzt einem Stefan Embacher schon die Chance, sich da so langsam zu akklimatisieren, da reinzukommen. Denkt an den Daniel Huber zurück, ja, der uns ein überragendes Wochenende in Oberstdorf hinlegt. Eine Woche später ist er nicht mehr im Team. Also es ist wahnsinnig schwer, in diese Mannschaft überhaupt mal reinzukommen. Dann musst du, wenn du so viel gute, etablierte, arrivierte Springer hast, dann machst du eine Tür auf für ein Talent, das in dem Fall Stefan Embacher heißt. Machst du dann noch eine zweite Türe auf und holst einen Arrivierten raus, um ein zweites Talent damit reinzubringen. Wenn der Embacher jetzt der Konstellation nicht gewachsen wäre, dann denke ich schon, dass man vielleicht einen Schuster auch da mal platzieren würde. Aber der nutzt ja diese Chancen. Also, dass du in so einer starken, kollektiv, breit, gut aufgestellten Mannschaft besteht überhaupt keine Not, ein zweites Talent, ein zweites Experiment da reinzuschicken. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Erklärungsansatz.
Das ist ein Erklärungsansatz. Der zweite Erklärungsansatz ist natürlich, dass es für einen Trainer wahnsinnig grausam ist, wenn er nach einem Wochenende wie in Oberstdorf sagen muss, ich habe hier sechs Leute unter den besten 13. Was mache ich jetzt mit denen? Und dann tausche ich einen aus. Und da sind wir wieder bei könnte mittlerweile auch Bestandteil des Bullshit-Bingos werden, diese beliebte Quotenregel. Ein Andy Wiethölzl täte sich mit Sicherheit einfacher, diesen zweiten Talenteslot aufzumachen, wenn er sieben statt sechs Startplätze zur
Absolut.
Verfügung hat. Und auf dem Papier hat Jonas Schuster diesen Startplatz ja auch geholt. Deswegen kann es einem auch echt leid tun, dass er den aktuell nicht bekommt. Aber genauso ist es ja jetzt beim Stefan Embacher so. Der durfte jetzt das eine Wochenende mal mitfahren. Er durfte seine Erfahrungen machen. Er durfte seine Top-Ergebnisse einfahren. Er hat diese Chance genutzt. Aber ab der Raw ist dann halt wieder Daniel Huber mit dabei. So, das heißt, es ist nur eine temporäre Geschichte. Aber wie du sagtest, ich finde, das machen sie sehr, sehr gut. Aber ich finde, da ist Cheftrainer zu sein ein wahnsinnig undankbarer Job, weil du kannst es sowieso nicht allen recht
Natürlich
machen,
nicht.
davon mal abgesehen. Und jetzt in der aktuellen Saison ist das wirklich grausam, wenn du so ein starkes Team hast.
Ja, die Qual der Wahl, die berühmte. Okay, gut, wir werden es weiter verfolgen. Bleiben dran. Peter Preutz, haben wir schon drüber gesprochen. Der wird Zweiter, der ist echt auf seine alten Tage super konstant, super gut unterwegs. Respekt dafür. Da werden wir uns, denke ich, zum Saisonfinale Planitzer auch noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um ihn und seine Leistungen zu würdigen. Jetzt haben wir noch drei offene Fragen. Warum fehlt Daniel André Tande?
Ja gut, tut er ja jetzt schon länger. Es hieß immer, er arbeitet an der Stabilität in seiner Anfahrtshocke, die wohl echt ein Problem sein muss, was man so hört. Und ja, wenn die nicht passt, dann hast du in Lahti auf der Schanze halt nun leider Gottes wirklich nichts verloren. Und so hart wie das klingt, sie brauchen ihn aktuell auch nicht. Weil, schaut's euch an, was die am Wochenende zusammengesprungen haben.
Ja, dass man das so noch mal formulieren, hätte man auch nicht gedacht. Also
Nee.
ja, Wahnsinn,
Nee.
wie schnell es immer wieder gehen kann im Skispringen. Sehen wir Noriaki Kasai in Vikersund?
Das wird er alleine entscheiden. Es war ja auch so, dass er für Oberstdorf vom Verband nominiert wurde und er dann aber gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Jetzt mehr oder weniger aus der kalten Hose. Er wird jetzt die Raw Air mal mitfahren und dann in Vikersund vor Ort dann entscheiden, ob er das macht. Finde ich auch schwierig zu beurteilen, ehrlicherweise. Aber du, wundern würden wir uns ja nicht, wenn er da auf der Matte steht und auf einmal 220 Meter fliegt.
Das nicht, aber da brauchen wir jetzt noch nicht spekulieren. Da liegt noch Oslo und Trondheim liegen da noch dazwischen. Also bis wir
Und
in Wick
er muss sich auch qualifizieren. Also dieser
kommt da noch mit dazu.
Raw-Air-Modus, den sie sich jetzt ausgedacht haben, der hat schon seine Tücken. Weil stell dir vor, du wirst in Oslo mal nur disqualifiziert und hast so wenige Punkte, dass du danach gar nicht unter die Top 50 bekommst, dann erledigt sich das Thema sowieso von alleine.
Ja, gut, spannender Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Jo, okay. Werden wir sehen, bleibt ein bisschen spekulativ. Jetzt, Markus Eisenbichler-Best, die Lea. Welchen Wert haben die Ergebnisse, die in der letzten COC-Periode ersprungen werden? Worauf sie und auf wen sie da wohl hinaus will? Ja. Ich kann es mir kaum erklären. Ja. Bringt den besten drei Springern das irgendwas für die nächste Saison?
Ich muss jetzt dazu sagen, sie hat uns die Frage als Sprachnachricht geschickt, wo es ein bisschen konfus war. Deswegen habe ich mir mal erlaubt, das sauber auszuformulieren. Ich hoffe, es trifft den Sinn. Ja, natürlich hat das einen Wert, weil dieser Quotenplatz ja dann für die erste Periode des Sommer-Grand Prix in der neuen Saison ausgeschrieben wird. Dann ist dann natürlich die Frage, ob der Springer, Name der Redaktion bekannt, ob der dann sagt, er nimmt den auch wahr oder ob der Bundestrainer sagt, er schickt diese und jene Namen. Aber grundsätzlich, natürlich, das verfällt ja nicht, was du da erspringst.
Ja. Und ob man überhaupt Bock auf einen Sommer Grand Prix hat. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und wie man den Sommer Grand Prix prinzipiell überhaupt angeht. Aber das ist eine Thematik, die brauchen wir jetzt im März noch nicht besprechen. Da schaue ich, dass ich im Mai in der Sommereinkleidung mir den Bundestrainer, meinen guten Freund Stefan Horngacher, den schnappe ich mir immer. Der schaut schon immer komisch, wenn er mich sieht, weil er weiß, oh, jetzt kommt der wieder mit seinen technischen Fragen.
Ganz den unbequem, ja.
Ja, den werde ich mir da krallen und werde dann mal schauen, was da möglich ist. Brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden, aber cool und danke, dass du es eingeordnet hast für uns. Allerletztes Thema, bevor wir Adler verteilen. Gerüchte gibt's, dass der norwegische Damentrainer eventuell der neue Herrencheftrainer werden könnte. Er schnauft. Was stecken für Gedanken hinter dem Schnaufen?
Also der erste Gedanke ist dazu davon und dazu weiß er selber nichts. Das heißt, man begibt sich dann grundsätzlich in den Raum der Spekulation. Also sagen wir mal so, vom Know-how her und vom Charakter her traue ich das dem Christian Meyer absolut zu. Das ist ein absoluter Fachmann, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse auch. Das ist eine Möglichkeit, aber der arbeitet jetzt seit, wie lange ist der jetzt Cheftrainer bei den norwegischen Frauen? Das müsste jetzt auch an die 15 Jahre sein. Das ist so sein Baby, was er so groß gezogen hat. Und er ist auch ein Familienmensch. Ich weiß nicht, ob er sich den Job unter den Voraussetzungen, wie sie sich hier andeutet, dass er sich den antun wird. Weil so gesehen hat er ja dann auch mehr zu verlieren als zu gewinnen, für mein Dafürhalten.
Jo. Und die Ergebnisse, die schon in Ordnung sind, weiß ich nicht, sind jetzt für mich aber auch nicht der ganz große Ausreißer, weil gibt schon andere Teams, wenn ich jetzt an Slowenien und an Österreich denke, gezielt, die in der Entwicklung in den letzten Jahren den Norwegerinnen schon auch voraus sind.
Ja, dass man mit Sicherheit, gut, er kann natürlich dann auch sein, dass er dann sagt, jetzt ist die Geschichte vielleicht auch auserzählt, aber ich finde, dafür haben sie einfach auch innerhalb des Teams so viele potenzielle Weltklasse-Springerinnen immer noch in der Hinterhand, die jetzt so nach und nach kommen, was ja eigentlich hätte er jetzt erst das, was er gerne zu Beginn seiner Zeit schon gehabt hätte, weil da hat er immer nur so 3-4 Springerinnen gehabt. Und jetzt haben die sich so nach und nach aufgebaut. Also ich find's schwer zu beurteilen. Es ist jetzt mal ein erster Name, der da so in den Raum geworfen wurde. Jetzt auch von einer Zeitung, die nicht die allerseriöseste ist. Das muss man vielleicht auch noch einordnen dazu sagen. Aber du, das ist klar, dass das jetzt losgeht. Es wird ja auch berichtet, dass Stöckel schon Anfragen von anderen Nationen hat und auch vor der Saison schon hatte. Das Transfer-Update werden wir jetzt, glaube ich, regelmäßiger machen müssen.
Ja, aber Xabi Alonso ist noch kein Kandidat, oder? Im norwegischen Herrenteam. Nee, der ist ja sonst überall gerade.
Den kann der norwegische Verband nicht bezahlen, befürchte ich.
Das ist ein guter Punkt. Alles klar. Jetzt, hey, heute ist aber picke-packe-volle Fußballsendung, die wir hier haben. Gut. Hast du noch irgendwas oder können wir rüber zu den Adlern gehen?
Nee, zu Lahti habe ich jetzt erstmal nichts mehr. Ne?
Gut, dann schauen wir mal, was haben wir für Vorschläge? Also, fangen wir bei den Damen, haben wir nur einen Vorschlag. Taja Bodlai schlägt der Dade vor. Was sagst du dazu?
Gekauft, absolut gekauft. Ich finde, es hat jetzt auch sonst niemand so richtig aufgedrängt, wenn man sich mal umschaut. Und für die Thaya ist das ihr bestes Weltcup-Ergebnis gewesen, der 19. Platz. Finde, es gibt im slowenischen Team gibt es so einen krassen Kontrast zwischen Springerinnen, die einem so wirklich auch, die sowas ausstrahlen, die einem so ins Auge stechen. Und ich finde, Nika Krishna und eben Taya Bodley sind da zwei davon. Und dann hast du welche, die relativ farblos sind noch. Und ich finde, die Taya ist ja auch erst, lass mich rechnen, 17 Jahre alt. Ein extrem großes Talent. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie sie sich bei der Royal schlägt, weil die könnten auch in die Top 30 in der Weltcup-Wertung rutschen, was ja auch nicht uninteressant ist, weil dann wäre sie beim Saisonfinale in Planitza dabei. Finde ich eine bemerkenswerte Entwicklung, die nimmt in diesem Winter.
Okay, dann haben wir es bei den Damen verteilt. Bei den Herren, Natalie Ambrus, der Fanpage, sagt, Vorschlag Team Norwegen allgemein oder ein Einzelner aus Norwegen. Und Dante schlägt Roman Kudelka oder Schnisscholl vor. Schnisscholl, der Adler, ist ja, findet ja so ein bisschen im Background statt. Schnisscholl ist Dritter geworden, der hat seine Bühne bekommen. Kudelka, ja, reicht mir ehrlich gesagt nicht. Also, 30. Platz, was war er dann am Sonntag, 17. Cool, finde ich gut, dass er diese Ergebnisse schon und dass er regelmäßig da in die Punkte springt. Ich finde den Team Norwegen Aspekt schon, den finde ich schon interessant und da würde ich tatsächlich auch sogar in Richtung Johansen eher tendieren, der erst seine Weltcup-Springen 3 und 4 in dieser Saison gemacht hat. Und wie du sagst, da wäre ja sogar eine Mega-Platzierung am Sonntag sogar noch möglich gewesen. Und ja, der steht so ein bisschen im Endeffekt für die Wiederauferstehung dieser Mannschaft, dass jemand, der überhaupt keine Rolle gespielt hat, klar, er war in Willingen mal dabei im Februar, aber der in dieser Saison ja überhaupt keine Rolle spielt, dass der so zurückkommt, sich so wieder präsentiert und ja insgesamt den Aufschwung dieser Mannschaft dadurch auch ein bisschen repräsentiert, finde ich. Eine Personalie, mit der ich als Adler sehr, sehr gut leben könnte. Wie geht's dir?
Ja, ich hätte jetzt alternativ auch tatsächlich im Kollektiv nur noch die Finnen vorgeschlagen, weil ich finde, was da auch wieder auf den Tribünen los war, das haben wir ja gefühlt Jahre in Lahti nicht mehr erlebt, dass du da wirklich das Gefühl hast, boah, da ist eine Nation, die lebt Skispringen. Zwischendurch musste man irgendwie so das Gefühl haben, der Anästhesist ist vorbeigekommen und hat die Leute da eingeschläfert in den letzten Jahren. So gesehen wäre das mein einziger Alternativvorschlag gewesen, aber ich kann mit Johansson auch leben.
Okay, gut, dann nehmen wir Johansen und schauen auf das, was jetzt passiert, denn es ist Raw Air Time. Hast du noch was zu sagen jetzt, wenn wir abseits des Kalenders, über den wir eh sprechen, du hast das Reglement angesprochen. Gibt es noch irgendwas? Du hast gesagt, du hast den Aal filetiert. Was kam denn raus in der Fischküche?
Also, ja, wie man dazu steht, ist ja dann die zweite Frage. Aber es ist tatsächlich einigermaßen konfus, was sie sich da ausgedacht haben. Es ist so, dass in Oslo am Freitag die Qualifikation stattfindet. Das ist noch ganz normal. Da dürfen auch alle gemeldeten Springer mitmachen. Genauso bei der zweiten dann auch. Aber gestartet wird ab dem ersten Einzel in Oslo dann in umgedrehter Reihenfolge des Raw Air Gesamtstandes. Nicht mehr die Weltcup-Wertung definiert die Startreihenfolge, sondern der Raw Air Zwischenstand. Das ist schon mal die eine Besonderheit. Und dann wird nach Oslo quasi abgerechnet. Da wird gesagt, alles ab Platz 50, Dankeschön, auf Wiedersehen. Ihr fahrt dann bitte nach Hause. Und dann geht der Spaß weiter. Wie es im Einzelnen weitergeht, können wir dann in der nächsten Folge immer noch besprechen, weil das betrifft dann vor allem Vikersund. Und dazwischen hören wir uns ja nochmal. Aber das ist mal das, was dafür gilt. Allerdings nur für die Herren.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Wir haben
Ja.
nämlich in Trondheim keine Qualifikation bei den
Genau.
Herren, weil ja nur noch 50 mit dabei sind. Die Damen hingegen springen Qualifikation.
Weil ja, wie gewohnt, nur die besten 40 in den ersten Durchgang kommen. Das heißt, für die gibt es dann die Qualifikation. Das erklärt aber auch unterm Strich irgendwo, warum Männer und Frauen am Ende gleich viele Durchgänge bei der Raw Air bestreiten, nämlich 16, weil bei den Männern fallen diese Qualifikationen aus. Dafür haben sie dann beim letzten Skifliegen in Vikersund drei Durchgänge und nicht nur zwei und kompensieren damit die Qualifikationen, die die Frauen mehr haben, sozusagen. Weil
Da
die ja
wird
beim
der Wettkampf
Skifliegen keine Quali haben.
in drei Durchgängen entschieden.
Genau. Und dann kann ich es jetzt doch noch erzählen. Es sind die besten 30 des Raw Air Zwischenstandes nebenan diesem Finale teil.
Okay.
Und die besten 20 davon kommen in den zweiten Durchgang und dann noch die besten 10 in den dritten Durchgang.
Alter, was ist das denn? Okay, irre. Gut, ist noch ein Zeitraum weg, aber cool, dass du
Ja.
uns das im Endeffekt so schon mal erklärt hast und uns da mitgenommen hast. Gut, nächste Station ist, wie gesagt, dann Oslo. Und da, ja, können wir, glaube ich, die Termine jetzt mal durchgehen. Es sind viele, es sind viele.
Das sind viele, ja, weil es sind zwei Qualifikationen und zwei Einzelspringen pro Geschlecht. Wir fangen an am Freitag, den 8.3. um 17 Uhr mit der Qualifikation der Herren, um 20 Uhr die Qualifikation der Frauen. Dann am 9.3., also am Samstag, haben wir um 14:40 Uhr das Einzel der Herren und um 16:45 Uhr das Einzel der Frauen. Und am Sonntag haben wir um 11:30 Uhr die Qualifikation der Frauen, um 13 Uhr die Qualifikation der Männer. Direkt im Anschluss um 14:20 Uhr das Einzel der Männer und um 17 Uhr das Einzel der Frauen.
Genau. Die Biathleten sind in den USA. Da sind die Startzeiten 20, 23 Uhr. Das heißt, man hat jetzt wieder einen TV-Slot, der ein bisschen ungewöhnlich ist fürs Skispringen.
Bin gespannt, wie sich es auf Wind und Wetter in Oslo auswirkt.
Was ist
Ich
deine
hoffe, dass es.
Vermutung?
Meine Vermutung ist, dass es am Abend ein bisschen ruhiger ist als tagsüber.
Ja,
Können also die
das.
Kombinierer vom Windpech verfolgt werden in Oslo?
Okay, die sind dann vorher dran, oder was?
Die sind vorher dran, ja.
Genau, alles klar. Gut, schauen wir uns an und jo, dann bin ich nächste Woche leider nicht dabei, aber du hast dich schon nach Ersatz umgehört. Es wird eine Folge der Flugshow geben nach Oslo.
Klar.
Dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß, euch da draußen viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Luis, für unser nettes Gespräch über Lahti. Hat
Ich
mir
habe zu danken.
wie immer Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich nächste Woche nicht da bin, nehme ich mir heute das Privileg raus und sage, fliegt's, soweit's geht. Ciao, ciao.